Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts Grüße aus der City der Superlative. Ich sitze hier zusammen mit Herrn Dr. Walter Späth, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht hier in Berlin am Kudamm. Und so haben wir uns auch kennengelernt vor einigen Jahren, als er hier seine Kanzlei eröffnet hat, war ich bei der Eröffnungsveranstaltung. Und habe mir Herrn Späth sofort gemerkt. Können Sie sich noch daran erinnern, Herr Späth,
Ja,
warum?
kann ich mich sehr gut erinnern, Frau Barton, weil das mein Geburtstag war, mein 40. Geburtstag. Und genau an dem Tag hat mir auch die Kanzleieröffnung gemacht. Und das war ganz spannend, weil bis zum Schluss nicht ganz klar war, ob die Eröffnung stattfinden kann. Das war noch alles so ein bisschen Rohbau. Aber gerade dadurch, dass es noch nicht perfekt war, war das eigentlich ganz gut und ganz witzig. Hat, glaube ich, allen auch viel Spaß gemacht. Und ich erinnere mich da immer wieder sehr gerne dran zurück und habe auch interessante Leute kennengelernt, wie Sie ja zum Beispiel.
Genau, und wir kamen dann sofort irgendwie auf das Thema Dubai. Und ja, war dann klar, Herrn Späth, merke ich mir, weil Sie haben es eben auch kennengelernt.
Ja, genau, ich war auch vor Jahren in Dubai, das ist jetzt aber auch schon wieder 15 Jahre her. Also mittlerweile hat sich da ja nochmal wahnsinnig viel entwickelt. Aber schon damals fand ich das natürlich sehr, sehr spannend, was sich da getan hat. Das war allerdings noch die Zeit vor der Finanzkrise und nach der Finanzkrise ging es auch in Dubai ja erstmal bergab. Aber
Warum fanden Sie das damals spannend?
ja, es war natürlich so neu jetzt auch, weil es so bombastisch war und so viele Superlative gab. Und auch jetzt mittlerweile gibt es da immer wieder neue Superlative, auch das höchste Gebäude der Welt oder eins der höchsten Gebäude der Welt. Von daher ist es schon sehr, sehr, sehr spannend, was sich dort tut. Und man will ja immer mehr, immer höher hinaus. Den Anspruch hat man dort und das ist auch alles irgendwie
Das
neu.
hat Ihnen
Und
auch gefallen, irgendwie so bei
ich
der
fand das sehr faszinierend und auf der einen Seite sehr, sehr faszinierend und auch sehr dynamisch, was sich da getan hat. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch, ob das immer so weitergehen kann. Und auch damals war ja so ein bisschen schon der Verdacht, ja, ist das vielleicht eine Spekulationsblase
Erinnere
und
ich mich auch, haben viele immer gesagt, ach Dubai, das ist Spekulation, das wird mal zusammenkrachen, ja.
ja, und es gab ja auch ja, dann einige Dubai-Fonds, die gleich aufgelegt worden sind und Anleger waren dann auch begeistert. Wobei nach der Finanzkrise hatten sich
Was meinen Sie
ja,
mit Dubai-Fonds?
es gab so Fonds, wo man sich dann doch in Dubai an Immobilien beteiligen konnte oder Immobilienfonds. Und einige waren dann ja auch doch relativ schnell insolvent, also pleite und gab dann, glaube ich, auch.
Schon vor der Finanzkrise?
Ich glaube, so richtig, der Crash kam dann nach der Finanzkrise und dann waren auch gleich einige Fonds pleite und diverse Initiatoren, die hatten sich dann auch, glaube ich, versucht, aus dem Staub zu machen. Und da hat man dann auch gesehen, ja, es ist dann auch nicht alles Gold, was glänzt und die Häuser wachsen auch nicht nur in den Himmel. Mittlerweile hat sich das ja alles wieder beruhigt. Ich glaube, in Dubai geht es mittlerweile auch wieder bergauf, aber das Land an sich und gerade was da so passierte, das war natürlich sehr, sehr spannend und interessant und faszinierend und ist es nach wie vor, also von daher.
Ja, das ging mir ja auch so. Also ich habe es ja auch erst, bevor ich dorthin gezogen bin, Jahre vorher als Touristin kennengelernt. Aber da ging es mir genauso, dass ich irgendwie fasziniert war, von diesen Bauprojekten, aber auch von dieser, es war eben so eine, oder ist es eigentlich bis heute immer so eine Stimmung, wir machen was, wir schaffen was, wir haben große Visionen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, aber eben, als ich meinen ersten Krimi verloren in Dubai, der City of Money, in der Stadt des Geldes verloren, ich kannte eine deutschstämmige Immobilienfirma in Dubai, die eben durch die Finanzkrise auch ins Trudeln gekommen war, und in der Folge ja dann auch Klagen von Deutschen und aus Deutschland bekommen hat. Und das greife ich auf im Krimi, weil das ja auch so ein bisschen mein Anspruch ist. Klar, Roman, ist keine Dokumentation, aber es geht halt auch immer um Dinge, die ich kennengelernt habe, die ich weiß, beziehungsweise eben auch um etwas, was genauso auch hätte stattfinden können. Und da komme ich wieder auf Sie. Ich hatte Sie ja damals in der Vorbereitung meines Krimis ja dann auch angesprochen, weil ich hatte eben die Idee, ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand es reizvoll, die Figur eines Anwaltes zu nehmen, der eben da so ein bisschen in diesen dubiosen Machenschaften mit Immobilienprojekten in Dubai involviert ist. Der sitzt auch am Kudamm, das will ich jetzt an der Stelle erwähnen, dass das jetzt nichts mit Ihnen zu tun hat. Nur der Kudamm, am Kudamm sitzen natürlich sehr viele Anwaltskanzleien hier in Berlin. Von daher war das naheliegend für die Leser, eine bekannte Berliner Adresse zu nehmen. Ja, und da hatte ich Sie eben gefragt, was denken Sie darüber? Könnte ich das machen, eine Person eines Anwaltes mit solchen dubiosen Sachen zu verbinden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das in Ihrem Buch natürlich sehr, sehr spannend, dann auch viel über Dubai zu erfahren und auch über diese Anlagethemen oder Immobilienthemen. Und das war auch ein bisschen das Faszinierende, was man gesehen hat, auch dort, wie gesagt, läuft nicht alles rund oder auch dort gibt es Anlagebetrug. Und gerade mit das Thema mit dem Anwalt halte ich auch für sehr realistisch. Also auch bei Anwälten gibt es natürlich seriöse Anwälte oder auch weniger seriöse Anwälte. Und es gab durchaus schon mehrere Fälle, wo Anwälte also auch bei unseriösen Kapitalanlagen eingeschaltet waren, involviert waren.
Als Vermittler irgendwie, ne? Oder Empfehlungsgeber?
Also als Vermittler direkt würde ich sagen weniger, aber als Empfehlungsgeber teilweise. Oder es gab hier in Berlin einen Fall, da gab es eine Goldstiftung und da war auch ein Anwalt involviert. Der war auch in dem dortigen Verkaufsprospekt abgebildet. Es gab Fälle, wo Anwälte als Treuhänder eingeschaltet wurden, wo sie das Geld treuhänderisch verwalten sollten und sich dann herausgestellt hatte, das Geld wurde irgendwie veruntreut und die Anwälte als Treuhänder eingeschaltet wurden, wo man dachte, gut, wenn dann ein Anwalt eingeschaltet ist, dann muss das ja alles hochseriös sein und das Geld wird da sicher verwahrt, was sich dann herausgestellt hat, dass es nicht der Fall war. Es gab auch Fälle, wo Anwälte wirklich jetzt der Geldwäsche bezichtigt werden. Also in den USA gibt es jetzt einen großen Fall. Es gibt so einen Fall einer Kryptowährung, wo dann auch der Verdacht besteht, dass da ein Kapitalanlagebetrug vorliegt. Und dort wird jetzt einem Anwalt der Vorwurf gemacht, dass er 50 Millionen Dollar Geld gewaschen haben soll und dafür eine hohe Provision bekommen haben soll von ca. 20%. Also solche Fälle gibt es alle, also von daher halte ich das natürlich schon für sehr realistisch und auch bei manchem Anwalt ist dann vielleicht die Verlockung, schnell Geld zu verdienen, dann auch groß, dass man sich dann auch der ein oder andere auf unseriösere Geschäftsmodelle einlässt oder auch auf von vornherein betrügerische Kapitalanlagemodelle, solange dann nur die Chance vorhanden ist, dann schnell genügend Geld zu verdienen und die Interessen der Anleger werden dann teilweise vielleicht wirklich nicht wahrgenommen oder hinten angestellt und das ist natürlich schade, traurig, aber auch, wie gesagt, durchaus sehr, sehr realistisch. Also ich kann nur sagen,
menschlich, ne?
Ja, irgendwie. Also kann nur sagen, im Kapitalanlagebereich, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch natürlich Anwälte, die reinfallen mit solchen Anlagen, die sich selber beteiligt haben an solchen vermeintlich positiven Anlagen. Also Anwälte, Notare sind davor nicht gefeit. Da sieht man auch, dass...
Vor den Dollarzeichen in den Augen.
Genau, sozusagen. Genau. Also teilweise ist dann auch ein Stück weit Gier vorhanden. Also von daher fand ich das wirklich sehr spannend und realistisch. Und
ja, das habe ich tatsächlich ja auch wirklich erlebt, dass gestandene, reife Geschäftsleute, die eigentlich genug Berufs- und Lebenserfahrung haben sollten, dass die sich plötzlich da in solchen dubiosen Geldzirkeln rumgetrieben haben und auch vermeintliche hochkarätige Geldhändler oder Goldhändler dann großzügig unterstützt haben in ihrem Lebensstil, in ihren Aktivitäten, nur, in Anführungszeichen, nur aufgrund einer Idee, eines Versprechens, da irgendwie mal ganz an diesem großen Geldbatzen beteiligt zu werden. Und irgendwie jede Kritik und jede Vernunft irgendwie war weg.
Ja, also das liegt natürlich auch zum Teil daran, dass Initiatoren oder Vermittler meistens auch sehr gute Verkäufer sind. Und da sieht man, dass sie schon viel Energie an den Tag legen, um Anleger zu überzeugen oder auch involvierte Personen wie Anwälte oder sonst irgendwelche Vertrauenspersonen zu überzeugen. Und da wird also viel Energie drauf verwandt. Und teilweise hört sich ja so eine Idee dann auch anfangs wirklich sehr gut an. Und viele merken das also wirklich erst dann zu spät, dass sie da irgendwie auf eine Idee reingefallen sind, die nicht funktionieren konnte oder die von vornherein vielleicht sogar unseriös war oder wo von vornherein vielleicht sogar Betrug im Spiel war. Und das merkt man also auch bei gestandenen Anlegern. Ich bin da teilweise auch immer wieder überrascht, wo die Leute Geld investieren. Also ich habe jetzt auch Fälle, wo gestandene Unternehmer dann wirklich Beträge investieren, 1 Million, 2 Millionen bei irgendwelchen von vornherein auf Betrug angelegten Firmen und wo das Geld wirklich weg war und wo ihnen dann irgendwelche hohen Gewinne versprochen
wurden. Einfach geschickt inszeniert sozusagen?
Genau, einfach geschickt involviert. Also der eine wurde sogar eingeladen auf eine Veranstaltung in Wien. Und das war so ein bekanntes Luxushotel und dann ist ihm sogar der Flug bezahlt worden und dann saß man dort im Hotel, da wurde sogar mit dem Chauffeur abgeholt und da hat man also dann ein paar hundert Euro mal investiert, um den Mann zu überzeugen. Und im Podium saß dann,
ja, so macht man das, ja.
Saß dann wohl der OPEC-Vorsitzende Herr Kaleli und wurde gesagt, er investiert auch mal eine kleine Summe von 15 Millionen. Und zuck hatte der dortige Unternehmer gesagt, gut, dann investiere ich ja auch mal 2 Millionen. Und das Geld war natürlich dann weg. Das war von vornherein Betrug. Und man hatte sich damit den Geld aus dem Staub gemacht. Jetzt ist es auch schon wieder fast 10 Jahre her und die Ermittlungen sind im Sande verlaufen. Aber man sieht, solange dann nur die Gewinnaussichten groß genug sind.
Und das Setting sozusagen stimmt,
ja,
ne? Mit irgendwie ein bisschen prominenten Namen.
Ja. Dann kann das auch wirklich schnell gestandene Geschäftsleute oder Unternehmer überzeugen, dann auch einen hohen Betrag zu investieren und dann wirklich nicht so genau nachzufragen, nicht so genau nachzuschauen. Die Hemmungen sind
schnell über
Bord geworfen. Man sollte es machen, man sollte so schnell, so viel wie möglich recherchieren, aber leider zeigt sich, dass es dann doch oftmals nicht so genau gemacht wird, solange die Gewinnaussichten hoch genug sind, gerade in Zeiten der Niedrigzinsphase.
Okay, ja, stimmt. Die Leute suchen ja nach Geld für
also. Ja, also gerade in der jetzigen Zeit bringt das Geld ja auf dem Bankkonto keine Zinsen mehr. Und da sind natürlich viele Leute auch verzweifelt am Überlegen, Mensch, wo kann ich denn mein Geld anlegen? Wo kriege ich noch Zinsen? Mhm. Und wenn ihr da irgendeine Firma aus Dubai oder sonst woher irgendwie 4%, 5%, 6% Zinsen verspricht mit Immobilien, was ja durchaus machbar erscheint, dann investieren dort viele Leute und lassen da von vornherein vielleicht bei einer Firma Geld anlegen, wo überhaupt keine Sicherheit gegeben ist, auch wenn vielleicht eine Einlagensicherung versprochen wird. Aber das ist alles nur teilweise Lug und Betrug ist, also das durchschauen die Leute dann oftmals erst dann, wenn es zu spät ist.
Und dann kommen die Leute zu Ihnen.
Dann kommen sie zu mir, genau, dann muss man sehen, was man machen kann. In einigen Fällen kann man was machen, in anderen Fällen kann man nichts machen und das ist natürlich traurig, dann zu sehen, dass es wirklich Leute gibt, die die teilweise ihre gesamten Ersparnisse dort anlegen oder auch viele Rentner, die jetzt gerade sehen, wo sie ihre Rente noch aufbessern können, weil die Rente ja auch heutzutage nicht mehr sicher ist und die Leute dann sehen, Mensch, wo kann ich meine Rente noch aufbessern? Und da haben wir gerade in der letzten Zeit auch viele Rentner, die also dann auf einmal auf die Idee kommen. Einen hat man jetzt, der hat also wirklich sein Haus verkauft, hat sein Geld bei einer angeblichen Festgeldanlage in Schweden investiert. Das waren so 200.000 Euro. Und ja, das war ein Betrüger, der hat sich aus dem Staub gemacht. Das Geld ist weg. Der andere hat auch seine Immobiliendarlehen aufgenommen gegen den Rat seiner Enkel. Und da sieht man wirklich, dass diese Überzeugungskünste der Vermittler wirklich wirken. Und das sind wirklich Leute, die dann eben die Anleger anrufen, per Cold Calling, also die kennen sie gar nicht. Und die versuchen, Vertrauen zu schaffen, erzählen auch ein bisschen aus ihrem Leben. Dann heißt es dann, ja, ich bin hier Herr Diplomkaufmann so und so oder Herr Professor so und so und ich bin hier der Chefanalyst und ja, ich wohne in Brandenburg und dann wird schon mal Vertrauen aufgebaut. Dann denkt man, ja, das wirkt ja alles nicht nur seriös, sondern auch sympathisch und dann wird das Geld überwiesen und dann wird vielleicht noch mehr überwiesen. Dann heißt es, ja, Sie müssen noch mehr Geld überweisen, sonst können Sie an dem Börsengang nicht teilnehmen, dann wird noch mehr Geld überwiesen. Und dann hören die Anrufe auf und dann ist das Geld weg. Und dann stehen die Anleger vor einem Schadenhaufen. Also für viele bricht da wirklich die Welt zusammen. Die können sich das also wirklich überhaupt nicht vorstellen oder denken, ja, da gibt es doch eine Aufsicht, eine Finanzaufsicht. Und dass solche Fälle dann teilweise wirklich verstärkt durchs Raster gehen, das wird von vornherein gar nicht bedacht. Und das ist traurig. Und da merke ich jetzt auch verstärkt, dass mit solchen Angeboten wieder auf Kundenfang gegangen wird und dann die Anleger wirklich verstärkt wieder übers Ohr gehauen werden und das Geld wirklich weg ist.
Ja, das ist ja auch Thema im ersten Dubai-Krimi, wo ja letztlich, sagen wir mal, dieser schillernde, scheinbar sehr erfolgreiche Geldhändler ein junger Mann ist, der da reinkommt, als wenn er gerade vom Strand, vom Surfen kommt, verschwitzt, schrubbelig, T-Shirt, also eigentlich gar nicht, sagen wir mal, dieses Geld, diese Menge Geld und diesen Erfolg irgendwie ausstrahlt oder repräsentiert. Aber trotzdem, so wie er sich da inszeniert, denkt dann selbst die Hekate Schmidt, die Berliner Ermittlerin, naja, vielleicht ist ja da doch ein bisschen was dran. Bin jetzt hier in einer ganz anderen Kultur, in einem anderen Land. Ja, also sie ist irgendwie auch interessiert.
Ne? Ja, das sieht man ja auch öfter, dass also viele Initiatoren jetzt nicht Leute sind, die da Jahre oder Jahrzehnte lange Erfahrung haben. Also es gibt auch viele, die gar keine richtige Berufsausbildung haben. Das sind dann irgendwelche...
Die meinen, die dann so auftreten?
Also genau, die so auftreten. Also ich kannte selber im Bekanntenkreis einen Vermittler, der also Schule abgebrochen hatte. Dann hatte der eine Bäckerlehre gemacht und ist dann auf einmal als Initiator ganz groß rausgekommen. Und hatte da wirklich Millionen verdient, dann irgendwann ist es auch zusammengebrochen. Aber man sieht, das sind also oftmals Leute, die da nicht jahrzehntelange Erfahrung haben in dem Bereich. Das sind dann teilweise Leute, die wirklich große Visionen verkaufen können und dann auch Leute überzeugen können. Und damit geht es auf Kundenfang. Hinzu kommt natürlich, die Initiatoren sind oftmals gar nicht so gut qualifiziert, können aber Ideen oder Träume verkaufen und den Leuten sagen, dass sie damit auch gut Geld verdienen können. Was natürlich hinzukommt, ist, dass man doch das Know-how von vermeintlichen Experten in Anspruch nimmt. Das heißt, da wird also schon teilweise bei der Mittelstandsanleihe gesagt, ja, das ist ja toll, hier, das ist die Immobilienanleihe und da werden dann also irgendwelche Professoren eingeschaltet als Aufsichtsräte, wo der Anleger dann auch denkt, ja, wenn da sogar Herr Professor XY im Aufsichtsrat ist, dann muss es ja eine ganz tolle Sache sein. Es werden, wie gesagt, Anwälte teilweise als Treuhänder eingeschaltet oder heißt auch, ja, hier Anwalt XY hat dieses Konzept geprüft und für gut befunden. Es gab ja auch mal einen Fall, wo ein ehemaliger Minister sogar involviert war und dann vom BGH zum Schadensersatz verurteilt wurde. Also man sieht, dass dann schon auch große Namen teilweise eingespannt werden, um dann nochmal Vertrauen zu vermitteln. Also das, was die Initiatoren selber alleine nicht könnten, das wird dann eben auf dem Wege nochmal gemacht. Oder teilweise werden irgendwelche Ratings von Ratingagenturen beschafft, die dann wirklich sehr positiv sind, wo sich im Nachhinein dann teilweise rausstellt, Mensch, die Ratings waren ja viel zu positiv und hätten so gar nicht abgegeben werden dürfen. Also da wird schon natürlich aus der gesamten Trickkiste gegriffen, um dann den Anlegern nicht nur ein Bild zu vermitteln, ja, das ist eine Anlage, die sich also gut entwickelt, sondern auch das Gefühl zu vermitteln, ja, das ist eine sichere Anlage oder wir haben hier auch mehrere Experten an Bord, die auch für Seriosität sorgen und im Nachhinein stellt sich dann teilweise doch raus, dass es längst nicht so seriös war.
Und diese sogenannten Experten, die sagen dann, oh, das habe ich alles gar nicht gewusst und nee und so. Und
genau.
In dem Moment haben die natürlich, denke ich mal, sind sie für ihren Namen und für ihre Aussage fürstlich bezahlt worden. Ne?
Genau. Also in manchen Fällen klappt das und in diversen Fällen reden sich die Experten dann auch hinaus. Also in dem Fall dieses Ministers, da gab es dann auch ein BGH-Urteil, wo der BGH diesen Experten verurteilt hatte. Das geht mal so oder so aus. Der Nachteil ist natürlich, sie müssen da als Anleger dann natürlich auch viel Zeit investieren. Und das heißt, da müssen sie erstmal dann erst mal schauen, das Geld ist dann auch vielleicht weg.
Und wie ist denn die Chance, so Geld zurückzukriegen?
Kann man gar nicht so sagen. Also ich sage, in vielen Fällen kann man doch helfen oder kann auch einen Teil des Geldes zurückholen. Okay. Auch nicht in allen Fällen, muss man auch ganz klar sagen. Also ich sage mir in Fällen, wo von vornherein Betrug im Spiel ist, wo sich jetzt die Initiatoren aus dem Staub machen, da haben sie natürlich gegen die Initiatoren schlechte Karten. Das sind dann teilweise auch wirklich Leute aus dem hochkriminellen Bereich. Mhm. Und da können sie dann sehen, können sie vielleicht irgendwie Banken oder sonstige Vertrauenspersonen haftbar machen. In Fällen von Fonds, da können sie schon teilweise was machen, hängt dann auch immer davon ab. Gegen die Vermittler, das sind dann immer diejenigen, gegen die man dann teilweise klagt und die müssen dann teilweise den Schaden ausbaden. Wenn das eine Bank vielleicht vermittelt hat, dann kann man immer gut was machen. Banken sind immer relativ schnell in der Haftung und sind auch solvent. Also das hängt dann wirklich immer vom jeweiligen Fall ab. Aber ich sage mir, viele Fälle sind nicht aussichtslos, da kann man dann doch noch Geld zurückholen. Deswegen sollte man das auf jeden Fall immer prüfen. Auch was man
aber viel besser ist natürlich Prävention. Ne? Also könnten jetzt Leute auch zu Ihnen kommen, wenn die jetzt vor so einer Entscheidung stehen, dass sie sagen, erst spät gucken Sie mal da drüber, stimmt alles?
Ja, oder? Das machen wir nicht, weil da, sage ich mir ehrlich, ist mir auch das Risiko zu groß. Im Endeffekt müssen Sie ja wirklich alles prüfen und wenn das Geld dann doch weg ist, dann sind natürlich die Anleger auch zu Recht sauer und sagen, ja, jetzt war ich extra bei Ihnen und jetzt habe ich da doch Geld verloren. Aber wichtig ist, dass der Anleger auch selber möglichst viele Recherchen anstellen sollte. Man sollte also selber wirklich viele Ermittlungen im Internet, vielleicht findet man auch schon viele Informationen, aber auch dort bitte aufpassen, auch nicht alles, was im Internet steht, ist richtig. Also es gab Fälle, wo dann auch wirklich irgendwelche Bewertungen von irgendwelchen Bewertungsagenturen abgegeben wurden oder vermeintlichen Ratingagenturen.
Das heißt, man muss im Grunde alles hinterfragen. Ratings, also, Experten, Meinungen, Prominamen.
Ja, also im Endeffekt sollte man alles hinterfragen, also auch Prominente. Es gab ja in Dubai auch Fonds, wo mit Prominenten geworben wurde. Ich will jetzt keine Namen erwähnen, aber die wurden prominent herausgestellt. Und es hatte natürlich auch nochmal für Vertrauen gesorgt. Und dann war der Fonds dann doch irgendwie pleite. Also deswegen auch, wenn Prominente hier ihren Kopf hinhalten, schützt es nicht unbedingt vor Schaden. Oder wir wissen, in den 90er Jahren hatte Manfred Krug für die Telekom-Aktie groß Werbung gemacht, die sich auch nicht so richtig gut entwickelt hatte. Also auch wenn Prominente eingespannt werden, kann nur sagen, im Zweifelsfall Da würde ich mal sehen, wie hoch ist die versprochene Rendite. Also wenn die Rendite wirklich sehr hoch ist, dann würde ich da von vornherein Abstand nehmen. Oder wenn eben eine ganz hohe Sicherheit versprochen wird, das sieht man auch verstärkt, dass zurzeit ja auch viele unseriöse Anbieter oder auch betrügerische Anbieter sehen, ja, die Leute springen nicht mehr so an auf die ganz hohen Renditen, aber wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben, das ist ganz sicher. Und auch wenn dort irgendwelche Sicherheiten versprochen werden, würde ich vorschlagen, das zu überprüfen. Also das heißt, wenn dann irgendwie eine Einlagensicherung versprochen wird, da gibt es zurzeit diverse Fälle, wo ich sagen kann, da wird mit Einlagensicherung geworben, die überhaupt nicht vorhanden ist, dann würde ich mal nachfragen, auch bei demjenigen, der die Einlagensicherung geben soll, ob das wirklich so ist, ob es eine Bank ist oder sogar ein Staat. Das würde ich auf jeden Fall machen. Oder auch, wenn irgendwelche Börsengänge stattfinden sollen, dann würde ich auch mal nachfragen, ob der Börsengang überhaupt so stattfinden kann oder was die Firma für ein Vermögen hat. Also es gibt Firmen, wo...
Ich meine, ganz kann man sich ja nie irgendwie schützen. Ich meine, da wo Geld und viel Geld verdient werden soll, auch unternehmerisch gibt es ja immer Risiken. Die kann sich auch ein Anbieter nie ausräumen. Aber ich denke mal, Fragen, 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 ne?
Genau, also so viel Informationen einholen wie möglich, weil da bin ich immer wieder überrascht. Also wenn die Leute ein neues Auto kaufen, dann holen sie Informationen ein, vergleichen, schauen im Internet nach, was kostet das Auto, was kostet ein anderes Auto, machen da eine Probefahrt. Und bei Kapitalanlagen passiert das nicht. Also da wird einfach blind gekauft, wenn einfach eine Rendite versprochen wird oder Sicherheit. Und der Scherbenhaufen ist dann umso größer. Also gerade im Bereich Kapitalanlage, wo es wirklich um sehr, sehr viel Geld geht, würde ich sagen, prüfen und wirklich nachfragen. Oder auch, es gibt Warnlisten der Verbraucherzentralen, wo also Firmen auch
drauf Warnlisten?
Warnlisten, also da würde ich auch mal nachsehen. Und so viele Informationen wie möglich einholen und dann kann man solche unseriösen sehr gut vermeiden eigentlich.
Ja, weil ja manch einer eben dann auch aus Wut und Enttäuschung ja auch, sagen wir mal, zum Mörder geworden ist.
Ja, also wie gesagt, in solchen Fällen gibt es nichts, was es nicht gibt. Also gerade in Dubai gab es mal den Fall, wo ein Initiator dann von einem Wolkenkratzer gefallen ist und das ist schon jahrelang her und da war dann auch die Frage, war das jetzt ein Selbstmord oder war das ein Mord? Also da gibt es
natürlich auch enttäuschte Anleger, oder?
War auch mal so ein bisschen gemunkelt worden und ich glaube, das ist auch immer noch nicht so ganz aufgeklärt worden, aber es gab wirklich Fälle, wo wie gesagt, es gab Todesfälle oder es gab auch sogar noch ein Anwalt, der dann irgendwie übelst zusammengeschlagen worden ist. Der hatte wohl auch die Initiatorenseite vertreten und dann wohl auch verstorben ist daran. Also deswegen ist natürlich klar, in dem Bereich, wo dann sehr viel Geld, mit viel Geld jongliert wird und dann auch viel Geld verloren ist, da ist natürlich dann auch die Enttäuschung und Wut natürlich sehr groß. Und wie gesagt, für viele betrügerische Initiatoren, die kommen auch gut weg oder setzen sich ab in ein anderes Land. Gibt es auch, dass sie dann aus Deutschland einfach auswandern, in ein anderes Land ziehen, wo es sicherer ist für sie.
Ja, bis heute heißt es ja, dass jemand, der eben auch viel Geld von Deutschen verschleudert hat, dass der immer noch ein gutes Leben in Dubai führen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, wenn jemand genügend kriminelle Energie hat, dann findet er immer Wege und Mittel, sich dann der Verfolgung zu entziehen.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Überraschende, aber man sieht, dass solche Leute dann teilweise auch Hilfe bekommen. Also wenn die dann viel Geld verdient haben, dann gibt es dann, wie gesagt, auch teilweise auch von diversen Staaten Möglichkeiten, dort Hilfe zu finden. Und deswegen ist es natürlich für die Anleger dann auch sehr schwierig, da wirklich effektive Hilfe zu bekommen, wenn sie dann eingefallen sind. Und auch
lieber an Sie wenden und gucken, was man da noch machen kann, anstatt jetzt irgendwie mit der Wut unterwegs
genau,
zu sein.
Genau, also bevor die Anleger zum Messer greifen, da sollten sie lieber mal ihre zivilrechtlichen Möglichkeiten prüfen bei, und strafrechtlich
bei Ihnen, genau, genau.
Das ist auf jeden Fall der,
die gesündere Variante. Ja. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank auch für den Hinweis auf diesen alten Fall, dass da jemand vom Wolkenkratzer gefallen ist, weil das ist ja auch, das wusste ich gar nicht, diese Geschichte, aber das ist ja auch Thema meines zweiten Dubai-Krimis. Das finde ich ja, da bin ich ja mit dieser Kriminalgeschichte eigentlich auch sehr aktuell gewesen, aktueller als ich das eigentlich wusste. Also vielen Dank, Herr Späth.
Ja, nicht so danke, Frau Martha, und für das nette Gespräch. Und ich freue mich schon auf Ihren dritten Krimi.
Vielen Dank.
Hoffentlich demnächst erscheinen wird.
Ja, also geplant ist ja
in einiger Zeit auf jeden Fall
in diesem 2020 Expo-Jahr, weil er hat ja auch einen Bezug zur Expo, das bietet sich ja an, denn auch die Expo ist wieder ein Riesenprojekt, wo viel Geld im Spiel ist, umgesetzt wird, wo Menschen aus aller Welt involviert sind, und das eignet sich natürlich dann sehr gut, um so einen Kriminalroman zu entwickeln. Schauen wir mal. Erstmal vielen Dank für die sehr spannenden Ausführungen.
Auch Frau Bartmann.